Wir kommen heute in unserer Psalmbetrachtung an den Psalm 113. 113. Das Lied gegen die Kaltsinnigkeit. 113. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der des Herrn Name von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Heiden. Seine Ehre geht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der so hoch sich gesetzt hat und auf das Niedrige sieht, im Himmel und auf Erden, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Kot, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volks, der die Unfruchtbare im Hause wohnen macht, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! Ein Missionar berichtet, in China, da stand ich eines Tages mit einem eingeborenen Evangelisten auf einem Hügel, von dem man einen wunderbaren Ausblick hatte über die Inselwelt, mit denen das Meer gleichsam übersät war. Der Missionar war überwältigt von der Schönheit des sich ihm darbietenden Bildes. Aber er staunte auch über seinen chinesischen Begleiter. Der wandte sich nämlich um und sagte zu ihm, ist das nicht schön? Allerdings, sagte der Missionar, aber ich dachte, die Chinesen hätten keinen Blick für die Dinge der Naturschönheit. Ach, erwiderte der chinesische Evangelist, ich habe nie etwas um mich herum gesehen, was ich schön fand, bis ich Christ wurde. Seitdem wird die Welt mir täglich schöner, weil der Vater im Himmel sie erschaffen hat und ihm gehört. Liebe Freunde, so ist das, bis ich Christ wurde. Seitdem wird die Erde um mich immer schöner. Jetzt verstehe ich den himmlischen Vater, der das alles erschaffen hat. Aber nicht nur sehen, auch die Konsequenz daraus ziehen, dass wir Gott Lob preisen für seine Wohltaten, für seine Güte. Ach, sagt der Chinese, ich habe nie etwas um mich gesehen, was ich schön fand. Das ist kaltsinnig. Und hier ist etwas geschehen, im Leben dieses chinesischen Missionars, was in jedem Menschen geschehen muss, wenn wir zum Lobpreis Gottes kommen wollen. Dreierlei ist zum Lobpreis Gottes nötig. Erstens, wer den Herrn loben will, der muss ihn lieb haben. Zweitens, er braucht den Hochblick völligen Vertrauens. Und das Dritte, er braucht den Tiefblick grenzenloser Liebe. Dann zum Abschluss noch der Lobpreis vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Der chinesische Christ sagt, ach, ich habe nie etwas um mich herum gesehen, was ich schön fand, bis ich Christ wurde. Dieser Mann hat eine tiefe Wahrheit ausgesprochen. Wisst ihr, das ist die Ursache aller Kaltsinnigkeit. Das ist nicht nur in China so. Das ist auch in unserem Leben. Der natürliche Mensch, der Ich-Mensch, der ist kalt. Kalt gegen Gott und kalt gegen andere. Er liebt nur sich und sich allein. Er sieht nur sich und seinen Vorteil oder Nachteil. Ich bin benachteiligt. Ich bin zu kurz gekommen. Ich werde ausgenützt. Ich bin der Prellbock für alle. Andere haben und ich habe nicht. Andere sind schlechter als ich. Ich bin auch nicht schlecht. Oder so wie die oder der bin ich noch lange. Wie die sich hervortun, ich bin doch auch noch wer. Liebe Freunde, ich könnte fortfahren. Der Blick auf sich selber macht kaltsinnig. Der Blick auf andere macht uns zu kalten Richtern über andere. Und der Blick auf die Welt und ihre Ungerechtigkeit macht hart und rücksichtslos. Dann werde ich ein Protestierer und ein Streiker und ein Rechthaber. Alles lasse ich mir auch nicht gefallen. Da hau ich auch auf die Pauke. Wisst ihr, da wird der Mensch unheimlich kaltsinnig. Und da fragen wir ja, und wo bleibt die Liebe Gottes? Und wo bleibt die Liebe zum anderen? Zum Schwachen, zum Armen, zum Hilflosen? Hat der chinesische Christ nicht eine große Wahrheit ausgesprochen? Aber dieser Mann hat eine Erfahrung gemacht mit Gott. Psalm 113 beginnt mit einem Halleluja. Wo ist denn bei uns das Halleluja geblieben? Das heißt, lobet Jehova den Herrn. Das heißt Halleluja. Wer ist wie der Herr, der sich hochgesetzt hat und auf das Niedrige sieht? Wie mag er den Namen des Herrn gerühmt haben, als es ihm aufgegangen ist? Vorher habe ich nie etwas schön gefunden um mich herum, bis ich Christ wurde. Dieser Mann hat also Erfahrungen gemacht. Er hat sich bekehrt, er hat sich um 180 Grad gewendet, er sah, das, was ich habe, ist ja gar nichts. Ich habe ja nichts. Eigentlich habe ich nichts innerlich. Das, was ich lebe, ist nur Schuld und Versagen. Und wenn ich sterbe, ja, dann habe ich gar nichts. Gar nichts. Wisst ihr, das war der Anfang der Wende. Und dann erfuhr er, dass da einer ist, der die Verlorenen sucht, der die mit ihrem sinnlosen Leben füllen möchte, mit seinem ewigen Leben. Ich kann mir denken, in nächtelangem Ringen und Fragen gab er sein Leben ganz dem Herrn Christus. Und dann tut sich ihm ein Blick auf, der unbeschränklich ist. Der Blick in den Reichtum Gottes ist unbeschränklich. Es war ein Höhenblick und zugleich ein Tiefblick. Zugleich auch ein Ausblick, dass der ewige Reichtum mir gehört. Ja. Deshalb schreibt auch Paulus dann später, mit Erben Christi. Reichtum ist ein Ausblick. Und dann wurde sein Weg von dort ab ein Weg des Vertrauens, ein Weg der Liebe. Liebe Geschwister, ich kenne eine Strecke in dieser kalten und liebearmen Welt. Da finde ich die wenigsten Wanderer. Eine Strecke, die menschenleer ist. Und das ist der christliche Höhenweg der Liebe. Der wird ganz schwach begangen. Da finde ich die wenigsten Wanderer. 1. Korinther 13. Sie sind Menschen, die durch die Niederungen des Ich-Lebens, durch die Täler der Niederungen des Ich-Lebens, der Selbstsucht gegangen sind und dann errettet wurden. Und dann beginnt der Höhenweg der Liebe zu Gott. Ich suche auf dem Weg der Liebe auch die Gotteskinder. Ihr habt recht gehört. Wo ich fragen möchte mit dem Dichter, wo bist du hin, die goldene Zeit? Du Zeit der ersten Christenliebe. Wo wohnst du noch, o Brudersinn, im wüsten Weltgetriebe? Die Liebe brach, die erste Christenliebe. Auch Gottes Kinder stehen in der Gefahr, die erste Liebe zu verlassen, kaltsinnig zu werden. In einer Zeit, wo die kalte Ich-Sucht wie eine ansteckende Krankheit durch die Lande gehen, durch die Häuser, durch die Gemeinden, durch die Gemeinschaften und Vereine und auch durch Christenherzen. Da ist die Gefahr für Gottes Kinder, zu erkalten, denn die Liebe wird in vielen erkalten. Merken wir etwas? Auch bei den Gotteskindern. In einem solchen Herzen erstirbt auch der Blick für die Schönheit um uns, für die Schönheit und Großgröße unseres Herrn. Kaltsinnig. Da singt Michael Hahn: Ach, sage, was hindert es doch? Was fehlt solchen Seelen denn noch? Ich möchte deshalb uns alle, die wir schon im Glauben stehen, auffordern: Kommt ihr Gnadenkinder und erneuert euren Bund. Geht durch die Eiswüsten einer zertretenen, enttäuschten, betrogenen, heimwehkranken Menschheit als Menschen mit einem Lobgesang. Halleluja! Gelobt sei der Herr Zebaoth. Liebe Freunde, wenn ich lieben soll, dann muss ich den Menschen kennen. Was ich nicht kenne, kann ich nicht lieben. Ist es klar? Deshalb geht mir's in dieser Stunde ums Kennenlernen, dass wir Gott kennenlernen. Wenn wir Gott loben sollen, müssen wir ihn kennen und lieben. Das ist die Voraussetzung. Ich muss ihn erfahren haben. Psalm 113 bis 118 war im Alten Testament der Lobgesang beim Passa. Und auch der Herr Jesus hat den Lobgesang gesprochen. Psalm 113. Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei des Herrn Name von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. Ihr Knechte, lobet den Herrn. Also, die ganze Welt soll erfüllt sein vom Lob. Und da wird die Kaltsinnigkeit ausgerottet. Gott kennenlernen. Dazu brauche ich dann zweitens den Hochblick völligen Vertrauens. Ein Student der Theologie in Amerika hatte als Prüfungsarbeit über das Thema zu schreiben: Der Gedanke der Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Satans. Das war das Thema. Dazu hatte er 4 Stunden Zeit zur Verfügung. Nach 4 Stunden musste er die Arbeit abgeben. Jetzt fing er an zu schreiben von der Allmacht Gottes, von der Größe, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Hilfe. Er hat angefangen zu schreiben und er schrieb und er schrieb. Und er kam mit diesem Thema der Allmacht Gottes nicht zum Ende. Die Zeit war um und er hatte noch kein Wort vom Teufel geschrieben. Vom Teufel und seiner Wirklichkeit. So schloss er seinen Aufsatz, seine Prüfungsaufgabe einfach mit der Bemerkung, keine Zeit für den Teufel. Ich weiß nicht, was die Prüfungskommission dazu gesagt hat. Die Professoren, das weiß ich nicht. Was die davon gehalten haben, wissen wir nicht. Uns aber hat dieser Schlusssatz viel zu sagen. Viel. Wer den Hochblick völligen Vertrauens hat, der hat für das Böse keinen Raum mehr. Keinen Raum. Das völlige Vertrauen. Der Psalmist hat diesen Hochblick vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn. Lobpreis. Liebe Geschwister, der Lobpreis befreit von falschen Eingebungen, von falschen Gefühlen, Empfinden. Lobpreiset unser Gott. Nun wollen wir einmal betrachten, diesen Hochblick. Worin besteht Gottes Größe und Allmacht? Zuerst, er ist erhaben über die Natur. Sind wir einmal im Frühling durchs Weideland gefahren, wenn Bäume und Hecken blühten? Sind wir einmal am frühen Morgen durch einen Wald geschritten, wenn Tausende von Vögeln ihr Konzert aufführten, ohne Eintrittsgeld? Jede der Millionen Blumen auf der Wiese sind herrlicher als Salomo in all seiner Pracht. Der Sternhimmel weit schöner als alles Feuerwerk. Dieser allmächtige Gott, der Millionen Geschöpfe versorgt und erhält und kleidet und nährt, er überhäuft auch dich mit Wohltaten. Einst war die Erde wüst und leer. Jetzt wohnen auf der Erdoberfläche 20 Millionen Menschen. Gott, der dies alles schuf, schaut auf alle Menschenkinder. Er kennt die Pläne derer, die jetzt auf der anderen Seite der Erde schlafen, weil es dort Nacht ist. Er hat die Weltregierungen in seiner Hand. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Ein Blick jetzt noch nach Israel. So oft die arabische Welt sich einigen will gegen Israel, werden sie in sich uneins. Beobachtet es einmal. Zerfleißen sich selber untereinander, sobald sie einig werden wollen gegen Israel. Da geht Gott wie ein Wirbelsturm durch, macht sie selber durcheinander. Es war nach Gottes Plan, dass der ägyptische Staatspräsident starb, Nasser. Dass Syrien und Ägypten Feinde wurden, als es nach Israel gehen sollte. Dass der Libanon in den Bürgerkrieg kam, als er für die Palästinenser eintrat gegen Israel. Ein allmächtiger Gott lobet den Namen des Herrn. Liebe Freunde, all dieses Betrachten Gottes soll uns helfen, den falschen Blick verlieren. Den Blick der Sorgen, den Blick auf sich verlieren, der macht entweder verzagt oder hochmütig, der Blick auf sich selber. Wenn ich auf mich sehe, wird mir Angst und Weh. Und der Blick auf die Verhältnisse, der kann uns hypnotisieren. Der Blick auf unsere schwierigen Verhältnisse betritt uns, macht uns hilflos. Ich sehe da auch meine Ohnmacht. Ich kann meine Verhältnisse nicht ändern. Ich bin ohnmächtig. Dann bin ich niedergeschlagen. Dann werde ich schwermütig, weil ich meine Verhältnisse nicht ändern kann. Und der Blick auf andere, der beunruhigt und erfüllt mein Herz mit Neid und Missgunst. Ich komme ins Vergleichen hinein, was andere haben und können und ich. Andere und ihr. Das ist doch oft stundenlang unser Thema, oder nicht? Andere und ihr. Wer hat sich noch nie verglichen? Das andere gut hat und du. Und dir geht so und andere. Darum ist der Hochblick so wichtig. Hebräer 12, Vers 2, lasset uns aufsehen auf Jesus. Wenn der Christ in innere oder äußere Not kommt, so wird ein Glaubensblick ihn innerlich froh und frei machen. Wenn der Christ vor schweren Aufgaben steht, macht der Höhenblick ihn getrost. Zu jedem Weg. Lobet, preiset den Herrn. Halleluja. Vers 4 in unserem Psalm. Der Herr ist hoch über alle Heiden. Er schaut herab auf alle Welt. Gott, der Herz und Nieren brieft, weiß, was jeder der 60 Millionen Deutschen denkt. Er kennt ihre Lebensgeschichte besser als sie selber. Er sieht auf der weiten Erde alle kranken, elenden Bettler. Sein Auge ist über den Heeren, die zum blutigen Kampf ausziehen. Er weiß um die Gefangenen in ihren Zellen. Der Hochblick sieht aber auch, wie alles Irdische ein Gleichnis fürs Ewige ist. Das nur nebenbei. Der Blick auf die Allmacht Gottes sieht, wie alles Irdische nur ein Schattenbild ist von dem Ewigen, von dem Geistlichen. Ich nenne nur eins, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet, denen, die rechtschaffen sind. Nicht? Wie heißt denn? Denen, die ihn lieb haben. Deshalb der Höhenblick. Das Beispiel vom Sämann bezeugt dem Gewissen, dass was der Mensch sät, das wird er ernten. Das Gras auf dem Felde predigt uns. Heute grün, morgen gemäht. Ein Bild des Menschen mit welkender Herrlichkeit. Der Weinstock ist uns ein Bild, sagt uns, dass Jesus der Weinstock ist und wir die Reben an ihm. Merken wir, alles Irdische ist nur ein Abbild des großen, herrlichen, geistlichen. Selbst der Spatz auf dem Dach, der Sperling, sagt uns, dass wir nicht sorgen sollen, weil wir einen liebenden Vater haben. So kann es sein, wenn wir den Hochblick haben, dass uns auch die Natur predigt. Eine gewaltige Predigt hält. Das ist der Schäfer an unserer Straße gewesen, unlängst, als wir von Freudenstadt heimfuhren. Wunderbare, große Herde. Da sagt uns der Herr, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Herde. Merken wir, diesen Hochblick brauchen wir. Sonst bleiben wir kaltsinnig, da ist Donner und Blitz. Die erinnern uns an die Gerichte Gottes. Deshalb ein vom Wort Gottes erleuchtetes Herz jubelt. Halleluja, lobet den Herrn. Überall sieht man sich umgeben von Gottes Zeugnissen. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel. Da muss uns einfach das Vorhängchen weggezogen werden, das unseren Blick so hemmt. Wir sagen ja immer wieder das Glaubensbekenntnis. In manchen Gottesdiensten wird ja immer wieder das Glaubensbekenntnis gemeinsam gesprochen. Und da wollte ich immer schon unterbrechen, aber ich geniere mich dann. Wenn es heißt, ich glaube an den Allmächtigen. Da hätte ich oft schon gern gefragt, ist denn das wahr? Glauben wir denn an den Allmächtigen? Oder haben wir so einen kleinen Gott, der gar nicht viel kann, dem ich immer nachhelfen muss mit meinen Sorgen? Sonst wird es nicht. So klein haben wir doch unser Gott gemacht. Allmächtig. Dazu kommt noch der Tiefblick. Das wäre also das Dritte. Der Tiefblick in die grenzenlose Liebe Gottes. Ich höre oft die Reden, sagt, ach, Gott ist doch viel zu groß, als dass er sich um meine Kleinigkeiten kümmert. Ich kann doch nicht mit jedem Dreckle zu Gott kommen. Wer so spricht, der kennt Gott nicht. Gerade darin besteht seine erhabene Größe, dass er sich um das Geringste, um das Unscheinbarste kümmert. Vers 6. Und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Kot, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volks. Gott hat sich hochgesetzt, das ist der Hochblick. Und dann lässt er uns wissen den Tiefblick seiner Liebe. Das ist der majestätische Charakterzug in dem Wesen seiner göttlichen Persönlichkeit. Sich herabzulassen. Er erniedrigt sich zu aller Welt in einem herzlichen Erbarmen. Gerade auf das Niedrige. Im fünften Vers. Sein Blick ist ein liebender Blick. Nichts ist so winzig, so elend, so verloren, dass nicht seine sorgende, helfende Liebe bereit wäre zu retten. Darf ich es an einem Gleichnis uns klar machen. Ein kluger Mann fragte ein Mädchen, ist nun Gott ein kleiner oder großer Gott? Das Mädchen gab eine Antwort, die der kluge Mann nie vergessen hat. Sie sagt, mein Gott ist ein kleiner und zugleich ein großer Gott. Eine treffende Antwort. Der kluge Mann fragt, wie meinst du denn das? Oh, sagt sie, er ist so groß, dass aller Himmel Himmel ihn nicht fassen können. Und er ist doch so klein, dass er hier in meinem Herzen wohnt. Eine wunderbare Erkenntnis. So groß, dass aller Himmel Himmel ihn nicht fassen. Und so klein, dass er in mir wohnt. So tief ist er also hereingestiegen, dass er in mein Leben gekommen ist. Er erhebt sie zu sich zur Höhe Gottes. Vers 6. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Kot, dass er ihn setze neben die Fürsten. Ein Beispiel dafür ist uns im Alten Testament die Lebensgeschichte des Josefs. Wie er als rechtloser Sklave im Kerker lag. Und dann hob ihn der Herr zum Fürsten Ägyptenlands. Ja, das kann er. Er hebt das Niedrige empor. Jesus, unser Heiland, der Sohn des allmächtigen Gottes, schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Hebräer 2, Vers 11, vielleicht schlagen wir diese Stelle geschwind auf. Hebräerbrief, ganz hinten. Kapitel 2. Vers 11. Nein.
finde mal sie alle von einem Brunnen. Beide, dass er heilig und sogar geheiligt werden. Darum lehnt er sich auch nicht, die Brüder zu heilen.
Und noch Vers 12. So, ist es nicht wunderbar, dieser Tiefblick? Der beste Freund der Ärmsten, der Verlorensten, der Sünder zu werden. Wollen wir ihn kennenlernen? Die Getreuen des ewigen Gottes waren immer seine Freunde. Ich hebe das jetzt heraus. In 2. Mose 33, Vers 11. Da steht, der Herr aber redete mit Mose wie ein Freund mit seinem Freunde. Johannes, Evangelium, ihr seid meine Freunde. So tief neigt sich der lebendige Herr zu uns Menschen. Jesus suchte auf Erden seine Jünger nicht unter den Philosophen, nicht unter den Vornehmen. Er ging ans Zollhaus. Er ging zu den Fischern, blieb stehen und erwählte sie zu Freunden. Ihr seid meine Freunde. Aber halt, Herr Jesus, kennst du denn die Männer nicht, die vor dir stehen? Was das für sind? Dieser Petrus, der wird dich verleugnen. Und dieser Thomas wird an dir zweifeln. Und dieser schwermütige Philippus kann deinen Weg nicht verstehen. In deiner schwersten Stunde, da werden dich diese Freunde alle verlassen. Herr Jesu, weißt du denn, was du tust? Der die Geringen aufrichtet, aus dem Staube und erhöht die Armen aus dem Kot. Uns, liebe Freunde, ich schließe mich jetzt ein, uns die Unreinen, die Ungetreuen, die Wankelmütigen, die Ich-Menschen, die Schwachen, die nennt er Freunde. Freunde, da sinken sie in Staub und beten an. Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, was das wird für Wonne sein. Solches rede ich zu euch, auf dass eure Freude vollkommen sei. Zum Abschluss stimmet mit ein in den Lobpreis vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wir wollen es mal singen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Der Lobpreis vom Aufgang der Sonne. Eine Tochter stand am Sarg ihrer Mutter und betrachtete zum letzten Mal ihr Angesicht. Unter Tränen drückt sie den letzten Kuss auf ihre kalte Stirn. Eine Pflegerin, die die Mutter in den letzten Tagen gepflegt hatte, sagte, Fräulein, nur eine Bitte. Geben Sie mir noch ein Taschentuch, um das Gesicht der Mutter zu bedecken. Da geht ein Freudenstrahl über das Gesicht der Tochter. Sie geht und bringt ein fein gesticktes Taschentuch, legt es der Mutter aufs Gesicht. Wie die Krankenpflegerin das sieht, das kostbare Tüchlein, da sagt sie, ach Fräulein, da hätte ein einfaches Tuch genügt. Denn wissen Sie, es kommt ins Grab und ist so gut wie weggeworfen. Da sagt die Tochter, weggeworfen? Ist denn das weggeworfen, wenn ich meiner lieben Mutter das mitgebe? Ach ja, Sie haben eben meine Mutter nicht gekannt. Wie lieb sie war. So war es. Die Pflegerin, die hatte die Mutter treu gepflegt, aber konnte nicht nachfühlen, wie die Liebe der Mutter zu ihrem Kind war und ihrem Kind gegolten hat. Gepflegt hat sie treu. Aber das Herz der Tochter war voll Liebe. Ein Bild für unsere Zeit. Es gibt Christen, die achten Jesus. Aber sie lieben ihn nicht. Sie empfinden nichts für ihn. Kaltherzig. Ohne Lob und Dank kann man ein Christenleben leben. Man ist auch ein Christ. Halleluja! Lobet, rühmet, preiset den Namen des Herrn aus liebendem Herzen. Aus übervollem Herzen. Halleluja. Der schönste Schmuck der Gotteskinder ist dankbar lobendes Herz. Solche Menschen sind wandelnde Loblieder. Des Herrn Lob zu verkündigen, seine Ehre geht, soweit der Himmel ist. Mehr als bisher müssen wir dem Herrn unser Loblied bringen. Das möchte ich mit dieser Stunde zum Ausdruck gebracht haben. Dass unsere Herzen entzündet werden in Liebe zu diesem Heiland. Ach, dass bei allen Christen dieser Schmuck klarer und glänzender strahlte. Sie machen mit einem lobenden Herzen anderen das Glauben leichter. Lobende Menschen machen den anderen das Glauben leichter. Deshalb vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wir wollen still werden. Ja, lieber Herr, du wolltest auch jetzt unsere Herzen entzünden aus Liebe zu dir, dass unsere Liebesflammen lodern auf den Heiland hin. Lass das so werden, Herr, und nimm uns doch alle Kaltsinnigkeit weg aus unserem Herzen und Leben. Gib uns täglich den Lobpreis deiner Gnade und Liebe. Gib uns den Hochblick zu dir, denn du hast dich hochgesetzt über alles. Du bist der Allmächtige und schenke du uns auch den Tiefblick in deine erbarmende Liebe zu uns niedrigen Menschen. O Herr, dass uns das Herz aufgeht in Lob und Dank. Amen.